Kurt. So wie du.
Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kurt das Thema. Heute mit mir Leonie Christetzko. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Wundermittel Schlaf, also darum, was Schlaf alles Positives bei uns bewirken kann. Wir schauen darauf, wie Schlaf uns inspirieren kann und wie er unser Gehirn reinigt, darauf, wie in unterschiedlichen Kulturen geschlafen wird und wie Licht unseren Schlafrhythmus beeinflusst. Außerdem checken wir, ob Musik uns wirklich beim Einschlafen helfen kann. 24 Jahre und 4 Monate verbringen wir in Deutschland durchschnittlich im Schlaf. Ich finde, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil wenn man davon ausgeht, dass Frauen in Deutschland so um die 84 werden durchschnittlich und Männer 79, dann sind da einfach grob 30% unserer Lebenszeit weg, ohne dass wir da groß was von mitbekommen. Wer jetzt denkt, boah krass, 24 Jahre mache ich eigentlich nichts aktiv in meinem Leben, dem kann ich sagen, so stimmt das auch wieder nicht. Man kann nämlich einiges machen im Schlaf. Zum Beispiel sportlicher werden. Das klingt jetzt erstmal wie eine totale Wunschvorstellung. Das funktioniert aber wirklich. Wie das geht, das weiß der Schlafforscher Professor Dr. Daniel Erlacher von der Universität Bern. Mit ihm habe ich aus dem Homeoffice über das Thema Sport im Schlaf gesprochen. Das Gespräch haben wir zuvor aufgezeichnet. Herr Erlacher, Sie haben viele Studien dazu durchgeführt, wie man Motorik im Schlaf trainieren kann, speziell Sport, zum Beispiel in Ihrer Dissertation. Und bei den Studien kam unter anderem raus, dass es möglich ist, im Schlaf so zu trainieren, dass sich das Training dann auch im Wachzustand auszahlt. Wie geht das?
Ja, das ist eben das sogenannte Klarträumen, das man da sich zunutze macht. Und in einem Klartraum ist man sich während der Nacht im Traumschlaf eben bewusst, dass man träumt. Und durch diese Bewusstheit kann man den Traum selbst gestalten und eben tun und lassen, was man im Traum möchte. Und da kann man eben auch gezielt motorische Handlungen, also Bewegungsabläufe trainieren. Und da haben unsere Studien gezeigt, recht positiv, dass das eben dann auch im Wachleben zu einer Verbesserung führt.
Und woher kommt das? Liegt das daran, dass dann die gleichen Nervenbahnen quasi trainiert werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Genau wissen wir es nicht. Es gibt sehr schöne Theorien, zum Beispiel die Simulationstheorie, die eben davon ausgeht, dass die gleichen motorischen Areale im Gehirn angeworfen werden, wenn man eben nur mental oder eben im Traum Bewegungen ausführt. Und dass dieses neuronale oder dieses simulierte Bewegungstraining eben dann auch zu Verbesserungen führt.
Sind das denn dann spezielle Fähigkeiten, die man im Klartraum so trainieren kann, dass sie sich auch im Wachleben verbessern, oder geht das tatsächlich mit jeder Fähigkeit?
Ja, also der Sportwissenschaftler, die Sportwissenschaftlerin, die trennt gerne zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und bei den Fähigkeiten wären wir eben eher etwas kritisch, weil Fähigkeiten betreffen Dinge wie Kraft, Ausdauer, also Eigenschaften, die ein Körper besitzt, um gute sportliche Leistungen abzurufen. Aber so ein Marathontraining macht im Traum dann nicht sehr viel Sinn, weil eben der tatsächliche Körper eben sich nicht bewegt und deswegen diese physiologischen Adaptationsprozesse eben nicht ausgelöst werden. Also wenn Klartraumtraining funktioniert, dann eben bei Techniken, bei den Fertigkeiten, also wenn es eben darum geht, was weiß ich, einen Basketball-Freiwurf zu trainieren, dann werden eben diese Bewegungsabläufe verbessert und das funktioniert eben auch im Klartraum.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt auch im Traum trainieren möchte? Was muss ich da beachten?
Ja, die Krux an der ganzen Geschichte ist eben, dass man erstmal einen Klartraum erleben muss und Klarträumen tut man eben nicht unbedingt jede Nacht, jeder Mensch. Unsere Umfragen zeigen, dass es etwa die Hälfte der Menschen aus repräsentativen Daten für Deutschland das Klarträumen aus eigener Erfahrung kennt, aber eben nur ein kleiner Prozentsatz auch sehr häufig Klarträume erlebt. Man muss also erstmal das Klarträumen sich beibringen und das ist eben auch eine Fertigkeit, die erstmal gelernt werden sein will. Und da braucht es eben eine ziemlich lange Zeit für den einen oder anderen.
Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man das gut lernen kann?
Ja, es gibt ganz viele Tipps, die findet man auch im Internet. Da gibt es fast zu viele und auch zu viele Versprechungen und deswegen vielleicht eher die Warnung von irgendwelchen Geräten, die einem das versprechen, oder von irgendwelchen Traumpillen eher die Finger davon zu lassen. Ansonsten einfach mal nach solchen kognitiven Techniken gucken, wie zum Beispiel MILD, die memnotische Induktion des luziden Träumens. Da geht es darum, dass man eben prospektives Gedächtnis aufbaut, um im Klartraum zu erkennen, erkennen, dass man träumt. Man baut sich letztendlich eine Eselsbrücke, bevor man schlafen geht, mit dem Gedanken, dass man im Traum erkennen möchte, dass man träumt, mit irgendwelchen bizarren Traumhinweisen.
Wenn man also lernt, klar zu träumen, dann kann man den Schlaf also wirklich für einige Sportarten nutzen, um dann in denen besser zu werden. Das wäre vielleicht auch ein guter Tipp für den Lockdown gewesen, als man bestimmte Sportarten nicht mehr richtig trainieren konnte. Aber kann man ja auch jetzt noch gut anwenden. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber mir ist aufgefallen, dass ich durch diese ganze Homeoffice-Situation irgendwie später schlafen gehe und dann manchmal tagsüber so richtig müde bin. Da habe ich mir einen komischen Rhythmus angewöhnt. Ich schlafe nämlich auch nicht länger als vorher, weil Uni und Arbeit gibt es ja trotz Homeoffice. Daran hat sich ja nichts geändert. Also gibt es bei mir momentan einfach Nächte, die viel zu kurz sind. Und Mittagsschlaf ist für mich keine Option. Ich meine, im Kindergarten war das ja eigentlich noch normal, 1-2 Stunden zu schlafen mittags. Aber das hat mich damals schon richtig genervt und da komme ich jetzt auch nicht mehr rein. Und als erwachsene Person ist es ja auch eher der Standard, finde ich, nur nachts zu schlafen. Dass das aber global gesehen jetzt gar nicht überall so ist und sich, wie wir schlafen, auch auf unsere Erholung auswirkt, das hat Eldoradio-Reporterin Annika Köntgen herausgefunden. Annika, wie schlafen die Menschen denn in anderen Ländern?
In den meisten großen Industrieländern, vor allem auf der Nordhalbkugel, schlafen die Menschen genauso, wie wir es hier in Deutschland kennen. Also einmal in der Nacht, um damit den Schlafbedarf von ca. 8 Stunden zu decken. Das ist zumindest die Richtlinie für erwachsene Menschen. Der Schlafmediziner Dr. Steffen Schädlich vom Schlaflabor Martha Maria Halle-Döhlau hat mir erklärt, dass in südlicheren Ländern etwas ganz anderes üblich ist.
Man schläft in der Nacht kürzer, aber dafür macht man immer eine Siesta. Also nach dem Mittag eine andere 2, maximal 3 Stunden lange Schlafphase, die dann zu der Tagesschlafzeit einfach auch zu addieren ist. Da ist es natürlich dann nicht mehr notwendig, nachts 8 Stunden zu schlafen, sondern da reichen dann eben 5 bis 6 Stunden aus.
In Spanien, Italien und vielen anderen Mittelmeerländern würde man mit so einem Mittagsschlaf also gar nicht so sehr aus der Reihe tanzen.
Ich muss mich daran erinnern, auf meiner alten Schule hatte ich bis zur Oberstufe einen chilenischen Klassenlehrer und wegen dem mussten meine Klasse und ich eine Zeit lang in der Mittagspause immer etwas Siesta machen. Und ich muss sagen, er war davon echt begeisterter als wir. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so gut bei mir klappt, aber gibt es denn noch andere Schlafmodelle, von denen ich mich inspirieren lassen könnte?
Ja, eins gibt es noch. Da schläft man nämlich nicht nur einmal oder zweimal am Tag, sondern oft über den Tag verteilt. Das ist nicht so häufig wie die anderen beiden Modelle, kommt aber trotzdem in manchen asiatischen Ländern vor. Zum Beispiel in Japan ist es vollkommen in Ordnung, auch mal in der Bahn oder sogar auf der Arbeit zu schlafen. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass man viel geleistet hat und deswegen erschöpft ist. Wegen der Powernaps am Tag schlafen die Menschen dort aber nachts eher kürzer.
Ich habe gerade irgendwie voll Kopfkino. Ich meine, stell dir das mal vor, man nickt einfach mitten in der Vorlesung ein und der Prof ist dann nicht beleidigt, sondern lobt einen danach sogar dafür. Das ist bestimmt Wunschdenken von einigen Studis. Aber was ich mich jetzt gerade frage, ist, beim Schlafen geht es ja eigentlich hauptsächlich um Erholung. Welches von den drei Modellen ist denn dafür am besten geeignet?
Das kann man so genau gar nicht sagen. Um sich richtig zu erholen, ist es aber wichtig, dass die Schlafphasen lang genug sind. Denn Tiefschlaf fängt erst nach frühestens 15 Minuten an, Traumschlaf sogar erst nach 60 bis 90 Minuten. Und die sind für Erholung super wichtig. Ansonsten ist Anpassung wichtig. Zum einen muss man schauen, ob man einen Mittagsschlaf mit der Arbeit oder besser gesagt mit der Chefin oder dem Chef vereinbaren kann. Und auch die Anpassung an die Umgebung ist wichtig. In südlichen Ländern ist es mittags so heiß, dass man lieber die kühleren Abend- und Morgenstunden zum Arbeiten nutzt und den Schlaf am Mittag nachholt. Bei uns ist das nicht so, deswegen nutzt man den Tag voll aus. Dr. Schädlich erklärt, woran man sich außerdem anpassen sollte.
Das zweite, an die eigenen Bedürfnisse. Wenn Sie ein Typ sind, der eben ein sehr starkes Mittagstief hat und wenn Sie sich das irgendwie organisieren können, dann ist ein kurzer Mittagsschlaf extrem sinnvoll, weil Sie auch danach wieder voll leistungsfähig sind.
Während es also Menschen gibt, die nach einem Mittagsschlaf wieder topfit sind, haben andere starke Probleme damit, sich danach überhaupt noch einmal für irgendwas aufzuraffen. Das muss aber jeder für sich selbst herausfinden.
Im Endeffekt ist der Schlaf also quasi überall gleich gesund, vorausgesetzt natürlich, man achtet darauf, dass die einzelnen Schlafphasen lang genug sind. Die kleine Reise durch die Schlafkulturen der Welt hat Eldoradio-Reporterin Annika Köntgen organisiert. Auch das Gespräch, wie alle Gespräche, die ihr hier hört, haben wir zuvor im Homeoffice aufgezeichnet. Es gibt echt viele Möglichkeiten, beim Schlafen zu liegen. Also auf dem Bauch, auf dem Rücken, nach rechts oder nach links gedreht, in Embryonalhaltung, da gibt es echt einiges. Ich habe mich mal umgehört, was da so eure Lieblingsposition ist.
Also ich lege mich zuerst immer auf meine rechte Seite, da döse ich dann langsam ein. Und um richtig einzuschlafen, drehe ich mich dann auf meine linke Seite rüber.
Vor allem auf der Seite, manchmal sogar in Fötusstellung.
Ich rolle mich meistens wie so ein Embryo mit meiner Bettdecke zusammen und schlafe auf der Seite.
Ich schlafe meistens auf dem Rücken, aber ist auch immer unterschiedlich, manchmal auf der Seite.
Also meine liebste Schlafposition ist tatsächlich auf dem Bauch.
Rechts oder links ist eigentlich egal, aber es muss die Seite sein, weil auf Bauch oder Rücken kann ich nicht wirklich gut schlafen.
Also ich habe eigentlich immer auf der Seite geschlafen, aber mittlerweile habe ich mich umgewöhnt. Einfach weil es für meinen Körper besser ist, liege ich jetzt immer auf dem Rücken.
Wenn man das über jemanden weiß, dann kann das echt interessant sein, wie man schläft. Das soll nämlich was darüber aussagen, wie wir ticken und wie wir uns zurzeit fühlen. Das will der Psychiater Samuel Dunkel herausgefunden haben. Der hat 1977 sein Buch Körpersprache im Schlaf, Schlafhaltung und ihre Bedeutung veröffentlicht und da schildert er Ergebnisse seiner Untersuchungen. Er beschreibt darin, was Schlafpositionen über uns aussagen sollen. Laut ihm sprechen wir im Schlaf mit unserem Körper und diese Sprache wird dann ausgedrückt durch unsere Schlafposition. Er nennt auch die vier häufigsten Schlafhaltungen. Mal schauen, ob ihr euch darin wiederfinden könnt. Da hätten wir zum einen die Bauchliegende oder den Bauchliegenden. Wer auf dem Bauch liegt, der möchte laut Dunkel Kontrolle haben über das Bett, über den Alltag und die Umwelt. Wenn diese Personen an ihrer Schlafposition gehindert werden, dann fühlen sie sich ungesichert und verletzlich. Wer so schläft, ist pünktlich, ordentlich, genau und mag keine Überraschung. Außerdem können sich Bauchliegende über Kleinigkeiten ziemlich aufregen. Ein bisschen spontaner sollen diese Menschen sein. Die königlich Liegenden, also Personen, die auf dem Rücken liegen. Wer auf dem Rücken liegt, fühlt sich laut Dunkel sicher, ist selbstbewusst und hat eine ziemlich starke Persönlichkeit. Diejenigen sind aufgeschlossen und offen, also für alles zu haben. Sie nehmen sich gerne, was sie wollen, brauchen allerdings auch vollkommene Aufmerksamkeit, denn wer auf dem Rücken liegt, wäre nicht nur gerne Königin oder König im Schlaf, sondern auch am Tag. Oft würden Theaterleute so schlafen. Außerdem kann die Position wohl daher kommen, dass man das Lieblingskind war oder in der Vergangenheit zumindest häufig im Mittelpunkt stand. Nicht so sicher wie die Königlichen fühlen sich die, die den Embryo spielen. Ihr liegt zusammengekauert auf der Seite, die Knie gebeugt und stark angezogen. Dann gehört ihr laut Dunkel zu den Menschen, die sich Schutz wünschen und einen Mittelpunkt für ihr Leben. Wer so schläft, soll sich nicht entfaltet haben und traut sich nicht, sich sowohl den Freuden als auch den Schwierigkeiten des Lebens voll und ohne Rückhalt zu stellen. Es gibt aber auch noch Menschen, die sich da wesentlich sicherer fühlen. Das sind die den Embryo nur halb spielen. Auf einer Seite mit leicht angezogenen Knien, das ist laut Dunkel die häufigste Schlafposition, auch halbfötal wird die genannt. Und wer so schläft, der soll ausgewogen sein, selbstsicher und sich vernünftig an die Welt angepasst haben. Und diejenigen, die so schlafen, die können sich mit bestimmten Tatsachen abfinden, ohne dass es ihre Psyche belastet. Vielleicht konntet ihr euch ja an den Beschreibungen entdecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wälze mich auch mal ganz gerne im Schlaf, also ich würde definitiv auch mal hin und her switchen, was die Position angeht. Und das ist bezüglich der Charakterisierung wohl gar kein Problem. Dunkel sagt nämlich, dass man über Nacht auch mehr als eine Position einnehmen kann. Aber Positionen, die Übergangshaltung sind, die also nur kurz eingenommen werden, sind für ihn nicht interessant. Er meint, es wird erst dann wieder interessant, wenn diese Wechselpositionen länger eingenommen werden und sie auch gewohnheitsmäßig dann genutzt werden. Ich habe es euch schon vorhin erzählt, ich bin eine kleine Nachteule und ich beginne wirklich jedes Jahr damit, mir den Vorsatz zu nehmen, früher schlafen zu gehen und dann insgesamt einfach ausgeruhter zu sein. Allerdings gibt es auch noch andere Dinge neben dem Ausruhen, die unser Körper macht, wenn wir schlafen. Unser Gehirn reinigt sich nämlich selbst. Wie das funktioniert, das weiß Eldoradio-Reporter Philipp Altrock. Philipp, was genau passiert denn da in unserem Gehirn, wenn wir schlafen?
Was sich da abspielt, ist ein ziemlich interessanter Prozess und den hat mir Dr. Christoph van Triel vom Leibniz-Institut hier in Dortmund etwas genauer erklärt. Der forscht da im Bereich der Neurotoxikologie. Während wir schlafen und verschiedene Teile unseres Gehirns ruhen, findet eine Art Spülung oder Müllabfuhr in unserem Kopf statt. Wie genau man das für sich nennen möchte, ist einem da selbst überlassen. Während des Schlafens ist eine Gehirnflüssigkeit damit beschäftigt, dort verschiedene Bereiche zu spülen und Giftstoffe abzutransportieren. Genannt wird diese Flüssigkeit Liquor. Dr. van Triel hat mir erklärt, was für eine Aufgabe sie hat.
Liquor hat man früher früher gedacht, ist einfach nur so eine flüssige Pufferfunktion, aber der Liquor wird halt durch die verschiedenen Ventrikel, die wir im Gehirn haben, durch das ganze Hirn gespült und hat halt sehr viel für so diese Versorgung mit Mikronährstoff und auch mit dem Abtransport von Müll aus dem Gehirn zu tun.
Was für Giftstoffe werden denn da abtransportiert und was macht die so gefährlich?
Die Rede ist vor allem von Stoffwechselprodukten und bestimmten Eiweißen, die sich tagsüber bei unserem Gehirn ansammeln. Diese Stoffe sind schädlich für unsere Gedächtnisleistung im Allgemeinen und sie können bei verstärkter Ablagerung im Gehirn zu degenerativen Krankheiten führen. Gemeint sind damit Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson und die können vor allem auftreten, wenn wir älter werden und der Spülprozess in unserem Gehirn nicht mehr stark genug ist.
Das ist ein Funktionsverlust, den wir haben im Alter, dass halt diese zellbiologischen Prozesse einfach verlangsamter ablaufen und nicht mehr mit dieser Kompetenz und auch nicht mit dieser Potenz ablaufen.
Das Gehirn bekommt dann Probleme damit, den Müll abtransportieren zu können. Die Menge der Giftstoffe und Stoffwechselprodukte wird dann einfach zu groß.
Kann ich denn etwas dagegen tun, um diesen Reinigungsprozess zu unterstützen oder irgendwie anderweitig nachzuhelfen?
Dafür hat man diesen Ablauf noch nicht genau genug erforscht. Es gibt bloß ein paar verschiedene Ansätze dazu. Forscher von der Stony Brook Universität in New York zum Beispiel sind der Meinung, dass die Spülung besser funktioniert, wenn man mit dem Kopf auf der Seite schläft. So soll die Spülung offenbar besser funktionieren, aber die meisten Ansätze sind da eher spekulativ. Um da mehr darüber herauszufinden, müsste der ganze Ablauf noch viel näher erforscht werden.
Schlaf reinigt also das Gehirn von Giftstoffen und hilft uns so dabei, gesund zu bleiben. Die Infos darüber, wie das funktioniert, hatte Eldoradio-Reporter Philipp Altrock. Ob früh oder spät, im Idealfall sind wir irgendwann so müde, dass wir so oder so einschlafen können. Wie gut wir dann einschlafen, das hängt aber von verschiedenen Faktoren ab. Ich kann zum Beispiel super schlecht runterkommen, wenn irgendwo das Licht an ist. Aber so ganz ohne Licht geht's bei mir auch nicht, weil ich viel besser aufwache, wenn die Fenster nicht ganz verdunkelt sind. Was mich auch beeinflusst, das sind Prüfungsphasen, in denen ich auch spät noch lerne, weil wenn ich am Laptop sitze, brauche ich echt erstmal eine Weile, um runterzukommen und dann einschlafen zu können. Und Lernen, das steht ja für viele von uns bald schon wieder an. Das Semester ist schon fast wieder vorbei. Und für viele Studierende bedeutet das in der Klausurphase oder wenn sie Hausarbeiten abgeben müssen, schlaflose Nächte vor dem Laptop und viel, viel Kaffee. Was das mit unserer inneren Uhr macht, das weiß Eldoradio-Reporterin Elena Deutscher. Elena, was bedeutet das eigentlich für unseren Körper, wenn wir nachts lange lernen oder lange aufbleiben?
Auf Dauer kann das tatsächlich zu Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden oder einer inneren Unruhe führen. Unter solchen Symptomen leidet laut NDR jeder Dritte in westlichen Ländern. Schuld daran ist unser künstlicher Schlafrhythmus. Wenn wir regelmäßig zu lange wach bleiben, leben wir gegen unsere innere Uhr, auch zirkadianer Rhythmus genannt. Der ist für sich wiederholende Vorgänge in unserem Körper zuständig. Das betrifft zum Beispiel die Körpertemperatur, die Hormonfreisetzung, Blutdruckschwankungen oder die Herzfrequenz. Unter anderem ist der zirkadiane Rhythmus aber auch für unseren Schlafrhythmus zuständig.
Wieso wird unsere innere Uhr denn gestört, wenn wir lange lernen?
Wenn wir nachts am Laptop sitzen, greifen wir in dieses eingespielte System ein. Weil unser Schlafrhythmus sich vor allem am Tageslicht orientiert. Das Licht am Laptop verzerrt diesen Rhythmus. Sobald das Tageslicht weg ist, beginnt unser Körper normalerweise, das Schlafhormon Melatonin auszuschütten. Das sorgt dafür, dass sich unsere Körpertemperatur absenkt und wir müde werden. Morgens sinkt der Melatoninspiegel im Blut wieder und wir sind leistungsfähiger.
Okay, und dieser Rhythmus wird durch spätes Lernen dann verzerrt. Wieso ist das so?
Naja, das liegt vor allem an den speziellen Rezeptoren in der hinteren Netzhaut. Die reagieren besonders auf natürliches blaues Licht und damit auch auf künstliches Licht am Laptop. Wir nehmen es heller wahr, als es eigentlich ist. Die Melatoninausschüttung verschiebt sich dadurch und wir werden nicht so schnell müde. Bei Menschen, die abends das Tablet nutzen, verändert sich zum Beispiel der Schlafrhythmus. Das hat eine US-Studie gezeigt. An der war auch Chronobiologe Dr. Eschbach vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt. Nach 5 Tagen hatte sich der Schlafrhythmus von denjenigen, die vor dem Schlafen am Tablet aktiv waren, um 1,5 Stunden nach hinten verschoben. Wer seinen Schlafrhythmus schonen möchte, kann es abends auch mit Blaulichtfiltern versuchen, wobei deren Wirkung nicht ausreichend von Studien bewiesen ist.
Wenn das nicht bewiesen ist, was können wir dann noch tun, um unsere innere Uhr ein bisschen zu unterstützen?
Am besten wäre es, sich nach dem Rhythmus des Sonnenlichts zu richten. Das ist aber bei kaum jemandem möglich, sei es im Studium oder im Job. Jede innere Uhr tickt außerdem bei jedem ein bisschen anders. Forscher haben sogar herausgefunden, dass es teilweise genetisch bedingt ist, ob man Frühaufsteher oder Morgenmuffel ist. Es gibt aber ein paar Dinge, die wir tun können, um unseren Biorhythmus zu unterstützen. Generell ist der Effekt von blauem Licht nicht so schlimm, wenn wir tagsüber viel Sonnenlicht getankt haben. Am effektivsten ist es aber, das Handy abends einfach mal aus der Hand zu legen. Denn durch das Smartphone oder den Laptop fällt sowieso viel mehr Licht in unser Gesicht, als wenn man zum Beispiel ein Buch liest. Für die, die gerne früh aufstehen wollen, gibt es zum Beispiel spezielle Lichtwecker, die einen Sonnenaufgang mit künstlichem Licht simulieren. Es gibt auch Blaulichtduschen, die laut dem Wissenschaftsmagazin Quarks Langschläfern beim Aufstehen helfen können.
Licht kann unsere innere Uhr also durcheinander bringen, aber auch unterstützen, wenn wir das Licht konstruktiv nutzen. Die Details dazu hatte Eldoradio-Reporterin Elena Deutscher. Bei mir persönlich ist es ja so, wenn ich es ausnahmsweise mal etwas früher ins Bett schaffe, dann kann ich trotzdem manchmal echt lange nicht einschlafen, obwohl ich eigentlich richtig, richtig müde bin. Mir geistern dann nämlich zum Beispiel noch 1000 Sachen durch den Kopf, die ich erledigen muss. Und das Schlimmste ist wirklich, wenn ich weiß, dass ich früh aus dem Bett muss. Da hilft dann oft gar nichts und es wird immer schlimmer, je länger ich wach bin. Einige Leute können ja mit Musik gut einschlafen. Das habe ich auch schon mal versucht, hat bei mir aber so gar nicht geklappt. Und dabei gibt es ja sogar viele YouTube- oder Spotify-Playlists beispielsweise, in denen dann extra so sehr entspannte, waberige Tracks aneinandergereiht sind. Ob uns sowas und Musik generell wirklich beim Schlafen helfen kann, damit hat sich Eldoradio-Reporter Finn Brockerhoff beschäftigt. Finn, ist es denn erstmal überhaupt generell eine gute Idee, Musik zum Einschlafen zu nutzen?
Ja, also Musik zum Einschlafen zu hören ergibt vom Ansatz her auf jeden Fall Sinn. Genauso wie Musik beim Sport oder in der Disco total anregend auf uns wirkt und uns so richtig Energie gibt, kann sie uns auch total entspannen und den Körper komplett runterfahren lassen. Und das ist so ziemlich die ideale Voraussetzung, um schnell einzuschlafen. Es gibt auch tatsächlich einige Studien, die gezeigt haben, dass die richtige Musik nicht nur unsere Herzfrequenz und den Blutdruck senkt, sie lässt auch unsere Atmung ruhiger werden und entspannt die Muskeln. Und sogar die Ausschüttung von Schlafhormonen kann durch die Musik verstärkt werden.
Wenn du von der richtigen Musik sprichst, welche Musik eignet sich denn dann am besten, um dazu einzuschlafen?
Dafür gibt es leider kein allgemeingültiges Patentrezept, das wirklich bei jedem und immer funktioniert. Das hängt stark davon ab, welche Musik man sonst so hört. Wichtig ist, dass du Musik auswählst, die du schon gut kennst und die dir auch gefällt. Also am besten nicht einfach ein beliebiges YouTube-Video mit Schlafmusik anmachen, sondern lieber eine eigene Playlist mit der eigenen Musik zusammenstellen. Das empfiehlt auf jeden Fall Professor Günther Rötter. Der ist Musikpsychologe an der TU Dortmund und beschäftigt sich in seiner Forschung schon lange damit, wie Musik in unterschiedlichen Situationen auf uns wirkt. Professor Rötter hatte auch direkt ein paar Tipps parat, worauf wir bei der Auswahl der Musikstücke am besten achten sollten.
Es würde erstmal einen Grundschlag haben, der auf jeden Fall langsamer als unser Herzschlag ist und der auch die Atemfrequenz so beeinflusst, dass die gesenkt wird. Vielleicht sollte die Musik nicht zu komplex sein. Achten Sie auf eine Lautstärke, die nicht allzu hoch ist. Wir wissen, dass diese Aktivierung dieser Körperfunktionen ganz stark zusammenhängt mit der Lautstärke.
Trotzdem muss die Musik aber schon den eigenen Musikgeschmack treffen. Also wenn jemand normalerweise nur Heavy Metal hört, dann sollte er oder sie das auch zum Einschlafen hören. Aber auch dann eben natürlich möglichst ruhige Stücke. Diesen Leuten würde es aber zum Beispiel wohl kaum etwas bringen, Mozart oder Helene Fischer zum Einschlafen anzumachen.
Okay, ich reihe also einfach ein paar Songs aneinander, die mir vertraut sind, achte dann auf die Lautstärke und das Tempo. Muss ich sonst noch was beachten?
Ja, und das ist laut Professor Rötter sogar das mit Abstand Wichtigste. Im Idealfall reißt du nicht einfach ein ruhiges Stück an das nächste, sondern du versuchst praktisch einen Entspannungsbogen in deine Playlist einzubauen. Also nicht wie beim Film einen Spannungsbogen, der sich immer weiter steigert, sondern genau das Gegenteil, einen Entspannungsbogen halt.
Ganz wichtig ist, dass wenn man zum Beispiel zu aufgeregt ist, um einzuschlafen, dass man dann beginnen würde mit einer Musik, die unserem momentanen Erregungslevel entspricht. Also diesem normalen Puls oder vielleicht etwas drüber und sie dann langsam runterfährt. Also wählen Sie dann Stücke, die langsam die Erregung verringern.
Die Idee ist also, die Aufregung und Anspannung im Körper Stück für Stück abzubauen, sodass man dann hoffentlich nach kurzer Zeit ganz entspannt einschlummert.
Musik kann uns also wirklich beim Einschlafen helfen, zumindest wenn wir die richtige auswählen und ein bisschen mehr Zeit in den Aufbau der Playlist investieren. Einige Tipps dazu hatte Eldoradio-Reporter Finn Brockerhoff aus dem Homeoffice. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Musik uns beim Schlafen helfen kann, aber Schlaf umgekehrt kann auch Musikerinnen und Musikern oder Künstlerinnen und Künstlern helfen, indem er sie inspiriert nämlich. Ein aktuelles und auch ein prominentes Beispiel ist das Debütalbum von Billie Eilish aus dem vergangenen Jahr. When We All Fall Asleep, Where Do We Go heißt es. Und sie hat sich bei der Konzeption von Schlaf, von Träumen und Albträumen und auch von ihren Klarträumen inspirieren lassen. Das hat sie dem US-amerikanischen Musik- und Lifestyle-Magazin The Fader verraten. Und damit ist sie nicht alleine. Wie Schlaf sonst auch in der Kunst dargestellt wird und wie er Künstlerinnen und Künstler inspiriert, das weiß Eldoradio-Reporterin Rebecca Herrmann. Rebecca, gibt's ein Beispiel für Schlaf in der Kunst, was bei dir besonders hängen geblieben ist?
Also ich fand einen Film von Andy Warhol ziemlich verrückt. Ich meine, natürlich sind Arthouse-Filme immer ein bisschen abgedreht, aber sein Film Sleep von 1964 ist genauso spannend wie der Titel. Fast 6 Stunden lang wird ein schlafender Mann gezeigt. Sonst nichts. Manchmal dreht er sich vielleicht, aber dass der Film angeblich die Ästhetik der Filmkunst dramatisch verändert haben soll, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
Okay, das ist ja auch echt ein spezielles Beispiel und ja, die 60er sind jetzt auch schon eine Weile her. Gibt es da noch aktuelle Beispiele?
Ja, natürlich kommt Schlafen auch heute noch oft in der Kunst vor. Magda Kietzior zum Beispiel studiert hier an der TU Kunst auf Lehramt und beschäftigt sich in einem Projekt mit dem Schlafen. Sie hat mir erklärt, was sie überhaupt auf die Idee dafür gebracht hat.
Ja, also ich bin auf dieses Projekt gekommen, dadurch, dass ich meinen Freund nachts tatsächlich wecke, weil ich im Schlaf rede. Und deshalb dachte ich, das ist ja ganz spannend zu erfahren, was man denn im Schlaf tatsächlich sagt und ob das zu dem passt, was man auch träumt.
Dafür startet sie abends eine Aufnahme, die dann die ganze Nacht überläuft und mit dem Wecker am nächsten Tag aufhört. Und sobald sie aufwacht, schreibt sie alle Träume auf, an die sie sich erinnern kann. Und das Ganze wird dann eine multimediale Ausstellung für ihre künstlerische Abschlussprüfung zum Master.
Aber was genau ist denn so interessant am Schlafen, dass sich so viele Menschen in ihrer Kunst davon inspirieren lassen?
Darüber habe ich auch mit Magda gesprochen und sie hat dafür auch eine Erklärung.
Ich denke, es ist so, dass Schlafkünstler inspiriert, weil es halt so eine gewisse Ungewissheit mit sich bringt und man halt auch nicht alles darüber weiß. Klar gibt es Schlaflabore und ähnliches, aber gerade dieses Unbewusste ist, glaube ich, für Künstler etwas Aufregendes und Spannendes.
Kein Wunder also, dass sich so viele in ihrer Kunst mit dem Schlafen beschäftigen. Auch von Salvador Dalí, der diese Bilder mit den zerfließenden Uhren gemalt hat, gibt es ganz viele ziemlich skurrile Bilder, auf denen Schlaf dargestellt wird.
Okay, wir hatten jetzt ganz viele Beispiele aus der bildenden und aus der darstellenden Kunst. Wie wird Schlaf denn in anderen kulturellen Bereichen dargestellt und thematisiert?
Es gibt einige Bücher, die sich mit dem Thema befassen. Zum Beispiel vergisst die Protagonistin aus dem Thriller Ich darf nicht schlafen, jede Nacht, wer sie ist. 2014 wurde das Buch dann sogar verfilmt. Es ist also noch relativ aktuell. Hier wird Schlafen dann also als etwas Schlechtes dargestellt. Und auch in der Musik ist Schlafen oft ein Thema. In den Texten, die gerade aktuell sind, wird Schlafen aber eher als uncool angesehen. Vor allem im Pop- und Rap-Bereich ist das so. Materia zum Beispiel will wach bleiben, bis die Wolken wieder lila sind. Und auch Kummer schreibt darüber, dass das Leben ja quasi vorbei ist, wenn er freitags mal früh ins Bett geht. Wenn es ums Träumen geht, sieht es da schon ein bisschen besser aus. Dream a little dream of me, was es ja in super vielen Versionen gibt, wäre da ein Beispiel.
Schlaf inspiriert also Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten und verschiedener Epochen. Und wieso das so ist und was für skurrile und aktuelle Beispiele es gibt, die Infos dazu hatte Eldoradio-Reporterin Rebecca Herrmann, wie bei jedem Gespräch aus dem Homeoffice zuvor aufgezeichnet. Wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einige Infos zu eurem Schlaf mitnehmen und seid nicht müde geworden. Nächste Woche geht es hier in Kurt das Thema um den diesjährigen Sommer und wie wir trotz der aktuellen Lage das Beste aus ihm machen können. Mein Name ist Leonie Christetzko und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und vor allem viele schöne Träume.
Kurt, so wie du. Mehr Infos auf kurt.digital.